Barockmusik vom Feinsten. Václav Luck leitete das Kollegium 1704 bei der Ouvertüre aus Rinaldo von Georg Friedrich Händel. Rinaldo, das war Händels erste Oper in London. 3 Jahre bevor Händel nach London ging, komponierte er die Oper Der beglückte Florindo. Die Musik dazu ist größtenteils verschollen, weshalb wir sie hier auch nicht spielen können. Leider. Aber es gibt darin eine Szene, in der eine Fliege vorkommt. Der Schäfer Damon schwärmt für die Nymphe Lycoris, als er diese schlafend im Gras findet, sitzt auf deren Gesicht mittendrauf eine Fliege. Was macht der liebestolle Damon? Er denkt, dass das keine richtige Fliege sein könne, sondern Jupiter in Gestalt einer Fliege. Und der wolle bestimmt nichts anderes, als sich ebenfalls an die Nymphe heranmachen. Damons Versuch, die Fliege zu verscheuchen, endet mit einem Schlag mitten ins Gesicht der armen Lycoris. Sie hören die Sonntagsmatinee in SWR Kultur. Wir fliegen heute auf Fliegen. Und diese Fliegen findet man an vielen Stellen, an denen man nicht mit ihnen rechnet. Auch auf Gemälden des Barock sind sie zu sehen, gerne auf Stillleben. Zum Beispiel sitzen sie auf einer Birne oder auf einem Totenschädel. Was machen diese Fliegen da? Welche Funktion haben sie? Wie sind sie dahin gekommen? Unser Experte für die Fliege in der Kunst ist Peter Geimer, Professor für neuere und neueste Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin und Autor des Buches Fliegen, ein Porträt, erschienen bei Mattes und Seitz. Heute auch unser Rätselpreis. Herzlich willkommen, Herr Geimer.
Herzlich willkommen.
Die Fliege auf dem Stilleben des Barock. In Ihrem Buch sehen wir ein Beispielbild ziemlich weit vorne. Die Fliege sitzt auf einer Birne. Was löst das in uns aus?
Das löst in uns aus, dass wir an unsere eigene Vergänglichkeit denken. Das ist ja ein Grund, warum die Fliegen auf Barockstillleben häufig vorkommen. Diese Stillleben, die ja auch häufig Schädel beinhalten, die uns eben an unsere eigene Sterblichkeit erinnern sollen, zeigen eben gerne auch Früchte mit Fliegen. Warum? Weil die Fliege sich dorthin setzt, wo Dinge verfaulen, wo sie verfallen. Und das ist bei Obst bekanntlich der Fall. Und deswegen sitzt die Fliege gerne auf Barockgemälden, um uns daran zu erinnern, dass wir selber, so wie auch diese dargestellten Früchte, endlich sind und vergehen werden.
Und wir haben dann auch gleich, also mir geht es zumindest so, so ein bisschen diesen Geruch in der Nase, ne?
Das stimmt. Den Geruch konnte man in dem Buch leider nicht so gut transportieren. Den muss man dann zu beschreiben versuchen. Ein Grund, warum die Fliege ja auch etwas ist, was viele ekelt. Das hat mich übrigens bei dem Buch auch beschäftigt, dass man über ein Tier schreibt, das zunächst mal nicht so besonders beliebt ist. Niemand mag Fliegen ja eigentlich besonders gerne oder niemand sammelt Fliegen oder kultiviert Fliegen. Man isst auch keine Fliegen. Die Fliege ist eigentlich so eine Art Untier.
Ja, sie ist eine Art Untier. Leider muss man sagen, wir versuchen sie heute so ein bisschen von diesem Untier wegzukriegen. Sie haben jetzt gesagt, die Fliege als Vanitas-Symbol zeigt Vergänglichkeit an, auf Totenschädel, auf Obst. Ich habe in Ihrem Buch noch eine andere Art der Fliegendarstellung gesehen und da ist mir aufgefallen, die Fliege, die hat im Verhältnis zu dem Objekt eine völlig irrelevante Größe.
Das stimmt. Sie spielen an auf die schöne Tradition des sogenannten Trompe-l'œil, der Augentäuschung. Und das ist ein ganz altes Motiv der Malerei, das schon bei Giotto, also dem Paduaner Maler, vorkommt. Und zwar gibt es die schöne Geschichte, dass Giotto im Wettkampf mit seinem Lehrmeister Cimabue stand. Und als Cimabue seine Werkstatt einmal verlassen hat und eine Leinwand zurückgelassen hat, hat Giotto in der Abwesenheit eine Fliege auf diese Leinwand gemalt. Cimabue kam zurück, versuchte die Fliege beiseite zu scheuchen. Und Giotto tritt hinzu und gibt zu erkennen, dass er diese Fliege nur gemalt hat. Und diese Geschichte zeigt also, dass der junge Giotto seinen Lehrer übertrifft, da er Dinge so realistisch darstellen kann, dass selbst ein so geschulter Maler wie Cimabue zunächst darauf hineinfällt und das Dargestellte für ein echtes Objekt hält. Und das findet man auf sehr vielen Gemälden, die Fliege, die nämlich dann nicht im Bild zu sehen sein soll, also die nicht Teil des auf dem Bild Dargestellten ist, sondern die so gemalt ist, dass man denkt, sie ist auf der Leinwand selbst und man will sie, wie Cimabue das offenbar passiert ist, verscheuchen.
Da sind wir wieder bei dem, ne? Wir wollen sie eigentlich immer nur loswerden. Jetzt gibt uns diese Fliege auf dem Bild natürlich auch so eine Art Illusion. Man überlegt sich, ist sie auf dem Bild drauf oder ist sie davor? Ist es auch das, was Sie in Ihrem Buch als Fliegenparadox bezeichnen?
Genau, weil man wirklich vor vielen Bildern lange rätseln kann, wo sitzt eigentlich diese Fliege? Sitzt sie mit den dargestellten Personen im Bild? Und dazu ist sie dann aber oft zu groß. Sie sitzt also eher auf dem Bild oder davor oder auch gerne schon mal am Rand oder auf dem Rahmen, am unteren Bildrand. Und dann beginnt eben, genau wie Sie sagen, dieses Paradox, dass man eigentlich, wird einem fast schwindelig vor dem Bild, weil man plötzlich die Größenverhältnisse gar nicht mehr versteht. Die Fliege ist so groß, oft in Lebensgröße, und die anderen Personen sind viel kleiner dargestellt. Und man muss sich dann fragen, wie kann man diese beiden Größenordnungen eigentlich zusammenbringen, bis einem, wie gesagt, beinahe schwindelig wird vor diesen Bildern.
Aber sie ist auch oft wirklich zu groß dargestellt, ne?
Sie ist oft zu groß dargestellt. Es gibt ein schönes Bild in New York im Metropolitan Museum eines flämischen Malers Petrus Christus aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Und da ist die Fliege tatsächlich so groß dargestellt, wie sie in Originalgröße wäre. Das heißt, man kann hier sehen, dass der Maler die Fliege eigentlich zum Normalfall genommen hat. Er richtet eigentlich das ganze Bild an der Originalgröße der Fliege aus, was ich sehr bemerkenswert finde. Ein so scheinbar peripheres Tier, ein so randständiges und unbeliebtes Tier, eigentlich zum Ausgangspunkt der Dimension des gesamten Bildes zu machen.
Sie haben da noch ein sehr schönes Beispiel in Ihrem Buch. Ich glaube, damit geht's auch los. Und zwar ist es eine Fliege, die sich auf ein Foto von 1870 geschmuggelt hat. Jetzt wage ich meine Behauptung oder frage Sie ganz direkt, ist das Ihr Lieblingsbild mit Fliege?
Das ist tatsächlich mein Lieblingsbild mit Fliege. Und das ist auch das Bild, mit dem mein Wunsch angefangen hat, dieses kleine Büchlein zu schreiben. Ich habe dieses Foto in einer Schweizer Privatsammlung zum ersten Mal gesehen. Und das ist ein Foto eines italienischen Fotografen, Antonio Beato heißt er, der in Kairo ein Fotoatelier hatte und dort Fotografien für Touristen hergestellt hat, in der Regel von Denkmälern, archäologischen Ausgrabungsstätten und so weiter. Und er hat eben ein Bild auch einer Grabanlage in der Nähe von Kairo machen wollen. Und während er sein Apparat aufgestellt hat, das waren ja damals große Apparate, die Glasnegative hatten, also mit bestimmten Chemikalien beschichtete Glasnegative im Inneren der Kamera. Und während Beato diese Aufnahme gemacht hat, ist eine Fliege in das Innere der Kamera geflogen, hat sich auf die Schicht, auf diese photochemische Schicht auf der Glasplatte gesetzt und ist seither für immer als Spur auf diesem Bild zu erkennen. Und das fand ich eben so schön, weil das nochmal zeigt, die Fliege, die eben interveniert, die dort auftaucht, wo sie nicht sein soll und die auch, glaube ich, deshalb eine große Nähe zur Fotografie hat, weil die Fotografie ja auch im Unterschied zur Malerei ein Medium ist, das Zufälliges auffängt. Man stellt eine Kamera auf und es sind auf vielen Bildern immer Dinge, die man eigentlich gar nicht beabsichtigt hat, so eben auch diese Fliege.
Und heute würde man sie einfach digital wegretuschieren. Und richtig, da ist sie einfach für die Ewigkeit auf dieses Bild gebannt, auf diese Fotografie.
Genau so ist es. Und ein sehr schönes Detail, wenn ich das noch sagen darf, ist, dass Beato dieses Bild signiert hat. Es gibt Fotografen, die schon im 19. Jahrhundert angefangen haben, ihre Bilder auch zu signieren. Und der Zufall wollte es, dass die Fliege sich auf dem Abzug dieses Bildes genau auf die Signatur von Antonio Beato zubewegt. Und das gibt Anlass zu der interessanten Frage, was genau signiert eigentlich ein Künstler, der ein solches Bild signiert? Ist diese Fliege mitsigniert? Also ist diese Fliege auch ein Werk von Antonio Beato? Oder ist sie ein Werk der Natur, das in dieses Bild eingedrungen ist?
Also ein absolut originelles Original. Private Frage genau. Zum Schluss. Sind Sie Fliegenträger?
Nein, ich habe, glaube ich, zuletzt bei meiner Kommunion eine Fliege getragen aus Samt, wenn ich mich recht erinnere, dunkelblauer Samt. Aber ich trage, wenn die Angelegenheit es erfordert, Krawatten. Ich habe aber übrigens, das vielleicht noch als Anekdote, tatsächlich, seit ich dieses Buch geschrieben habe, keine Fliege mehr getötet. Das ist, man kommt dem Tier dann, wenn man sich so lange damit beschäftigt, doch irgendwie nah. Und ich habe eigentlich bisher jetzt in den letzten Jahren keinen Grund gesehen, Fliegen zu töten.
Das ehrt sie sehr. Also wirklich, muss man sagen, da braucht es auch starke Nerven für, muss ich sagen.
Das stimmt.
Das stimmt. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Peter Geimer. Mit ihm sprach ich über die Fliege in der Kunst.
Ja, bitte.
Peter Geimer ist Professor für Neuere und Neueste Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin. Und zurzeit ist er außerdem Leiter des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris. Sie hören die Matinée in SWR Kultur. Heute geht es bei uns um die Fliege.